Ja, guten Abend. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, auch wenn zunächst mal nur 8 Teilnehmer von Ihnen da sind. Auf meiner Liste stehen eigentlich 25. Also vielleicht tauchen da noch ein paar auf. Ich weiß nicht, ob Sie in dem Raum oder in dem Gebäude überhaupt schon mal Veranstaltungen hatten, dass die anderen den Weg vielleicht einfach nicht finden und jetzt irgendwie im Hauptgebäude der FOM rumlaufen. Aber ja, wir müssen einfach loslegen. Ich stelle mich kurz vor. Also mein Name ist Hans-Georg Esser. Ich bin hier an der FOM erst seit letztem Semester Lehrbeauftragter oder Dozent, aber mache was Ähnliches an der Staatlichen Hochschule in München schon seit 2006. Habe also schon ein paar Dinge unterrichtet. Und ja, wir machen hier diesen Praxiskurs, den ich von der Positionierung in Ihrem Stundenplan eigentlich etwas eigenartig finde, weil Sie im 6. Semester Betriebssysteme Praxis machen und im 3. Semester Betriebssysteme Theorie. Ja, ich würde eigentlich denken, dass man das irgendwie in umgekehrter Reihenfolge macht. Also ich denke, dass Sie haben alle vor 3 Semestern diesen Theoriekurs belegt, nehme ich mal an. Davon wird sich nicht allzu viel hier wiederfinden, weil die Praxis dann halt ja anders aussieht. Also vielleicht, wenn wir über Dateisysteme reden oder so, werden Sie sich eventuell an ein paar Dinge erinnern, die Sie vor 1,5 Jahren schon mal gesehen haben. Ich möchte zunächst kurz mit ein paar organisatorischen Sachen einfach starten. Und dann gibt es einen ganz kurzen Überblick darüber, was wir inhaltlich machen werden dieses Semester. Und ja, dann können wir auch direkt loslegen. Generell für diese Veranstaltung ist es hilfreich, wenn Sie schon Erfahrungen mit Linux haben. Da wollte ich jetzt eigentlich die große Sammelumfrage unter allen Teilnehmern machen. Das fällt dann jetzt etwas kleiner aus. Da würde mich einfach interessieren, wer hat schon mal mit Linux gearbeitet oder setzt das regelmäßig ein? Okay, einer. Alle anderen sind Windows-Anwender und programmieren auch unter Windows und alles, was sie so tun, alles Windows. Keine Macs dabei. Okay, also eine mehr oder weniger reine Windows-Umgebung. Ist bei Ihnen Linux der Schwerpunkt oder auch mehr Windows? Und Linux-Server-Umgebung. Ah ja, okay. Okay, dann, ja, dann wird der Kurs für Sie wahrscheinlich relativ unspannend werden, wenn Sie als Administrator schon arbeiten, weil es geht ja in diesem... In diesem Fach geht es ja um Administration, also das Aufsetzen und Warten und Pflegen und so weiter von Rechnern und das wird inhaltlich überwiegend Linux sein. Komme ich dann gleich nochmal drauf. Müssen wir vielleicht mal schauen, ob ich Sie irgendwie mit anderen Dingen beschäftigen kann oder so. Mir fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber das sehen wir dann. Also insofern, es wird heute gegen Ende, in der zweiten Hälfte oder so, wird es einen kleinen Shell-Crash-Kurs geben. Der ist dann für Sie, also komplett für die Katz, aber für die anderen dann halt interessant. Und prinzipiell fangen wir aber bei Null an. Na, also wenn ich sage hilfreiche Vorkenntnisse, dann heißt das einfach nur, Sie kommen schneller rein, wenn Sie in dem Bereich schon Erfahrungen haben. Und wenn nicht, dann gehen wir halt gemeinsam in einem vernünftigen Tempo da durch. Wir werden relativ viele praktische Übungen auch machen. Heute sieht die Praxis nur so aus, dass ich nachher mal einen Satz DVDs und einen USB-Stick habe ich auch dabei für die Leute ohne DVD-Laufwerk rumgehen lasse, wo sie sich ein VirtualBox Softwarepaket für ihr System, also dann die Windows-Version wahrscheinlich, installieren können. Ich habe auch Linux-Versionen dabei und ein Debian Linux-Image beziehungsweise so ein ISO-Image. Ja, eine Installations-CD, wo Sie ein ganz elementares Linux-System aufsetzen werden. Das bespreche ich aber dann alles in Ruhe in der zweiten Hälfte, wenn wir soweit sind. Ansonsten stelle ich mir den Ablauf so vor, dass ich immer so einen Theorieblock am Anfang mache, wo ich Ihnen einfach ein paar Dinge erzähle. Und dann wird es irgendwelche praktischen Aufgaben geben, also ich verteile dann Aufgabenblätter und Sie sind dann in der Rolle des Administrators und sollen versuchen, die Sachen, die wir vorher besprochen haben, dass Sie die in einem konkreten System halt umsetzen können. Ja, das ist so dieser Praktikumsteil. Ansonsten läuft das Übliche, es gibt am Ende eine Klausur. Ich weiß noch nicht, ob ich da eventuell irgendwelche Hilfsmittel zulasse, irgendwas Skriptartiges oder sowas. Das überlege ich mir noch. Ich glaube, das muss ich noch nicht entscheiden. Ja, wenn jetzt im Rahmen der Veranstaltung irgendwelche Fragen entstehen, dann wäre es sinnvoll, wenn Sie mich immer einfach direkt unterbrechen. Auch wenn wir irgendwann in voller Besetzung mit 25 Leuten hier sitzen sollten oder so, ist das immer noch der beste Weg, weil in der Regel auch die anderen davon profitieren, wenn irgendwelche Fragen geklärt werden. Ansonsten renne ich auch nicht direkt weg, wenn wir hier fertig sind. Das heißt, dann haben Sie danach auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn es Ihnen jetzt irgendwie zu blöd ist, das in der großen Runde zu machen. Und darüber hinaus bin ich auch sehr gut per Mail erreichbar. Also typischerweise, wenn Sie mir schreiben wollen, würde ich am selben Tag oder einen Tag später antworten, es sei denn, ich wäre jetzt gerade im Urlaub oder sowas. Ne? Aber wenn ich normal vor Ort bin, dann funktioniert das eigentlich immer sehr gut. Ja, hier habe ich einfach mal eine Terminübersicht, die haben Sie eh auch im Campus-System, also das ist jetzt nicht so spannend. Nützlicher ist der Hinweis auf meine Webseite, ich habe die auch im Campus-System angekündigt, da als Link gesetzt. Sie finden da Dinge, die über das hinausgehen, was auf der Veranstaltungsseite im Campus-System steht. Weil da tue ich zwar diese Folien, die ich vorbereite, die tue ich da rein. Aber was ich außerdem mache, vielleicht haben Sie gesehen, ich habe mir so ein Mikro angesteckt, ich zeichne alles auf, also Audio, was ich erzähle. Und das sind dann WMA-Dateien, die können Sie unter Windows direkt abspielen. Unter Linux kann MPlayer, VLC und noch ein paar Tools können das auch wiedergeben. Das heißt, wenn Sie wollen, können Sie diese Audio-Mitschnitte einfach runterladen und später nochmal anhören. Ja, das mache ich jetzt seit 3 Jahren eigentlich in allen Veranstaltungen und die Teilnehmer sind immer ganz froh darüber gewesen, weil man verpasst schon mal einen Termin und hat dann die Möglichkeit halt mit Hilfe der Folien und der Audiodateien das im Prinzip vollständig nachzuvollziehen. Das Einzige, was dann wegfällt, ist die Möglichkeit halt direkt live eine Frage zu stellen, aber ansonsten ist es fast so gut wie die aktive Teilnahme. Und ja, ansonsten gibt es auf der Seite auch außerdem noch die Folien. Also ich dupliziere da nochmal das Zeug, was ich ins Campus-System reinstelle, damit es aus meiner Sicht einfach eine Anlaufstelle gibt, wo man alles bekommt. Da stehen auch die Termine nochmal. Aber ich vermute, dass das Campus-System für Sie, ich habe das noch nie aus Sicht eines Studenten gesehen, dass das für Sie angenehmer zu verwenden ist, weil da wahrscheinlich alle Termine in allen Fächern irgendwie übersichtlich drinstehen. Also deswegen nehme ich jetzt mal an, dass Sie meine Seite nur besuchen werden, wenn Sie diese Audiodateien haben wollen. Ja, ansonsten, wenn es irgendwelche aktuellen Dinge gibt, dann werde ich dieses News-System im Campus-System nutzen, um da irgendwas mitzuteilen. Ja, ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich habe auch mal Informatik studiert. Habe ursprünglich, also 1991 habe ich angefangen, im ersten Semester habe ich Informatik gemacht, fand es dann irgendwie ein bisschen merkwürdig und bin auf Mathe umgeschwenkt, habe dann das Mathestudium durchgezogen, ein Diplom da gemacht, bin dann nach München gekommen, ich war vorher im Rheinland, in Aachen, das ist da im Gebiet Holland, Belgien, das ist so Dreiländereck. Und habe dann von München aus noch das Informatikstudium auch fertig gemacht, also ich habe dann beide Diplome, musste 2 Diplomarbeiten schreiben dafür und seit 2000 bin ich als Chefredakteur einer Computerzeitung hier und ja, so um 2006 rum habe ich angefangen, auch Vorträge und so Vorlesungen zu halten, also zunächst nur an der Hochschule München, wo ich jetzt auch noch aktiv bin, also da habe ich dieses Semester die Theorie Betriebssysteme. Und hier an der FOM habe ich letztes Semester die IT-Infrastruktur gemacht und diesmal mache ich Betriebssysteme, Theorie und Praxis. Ja, also falls Sie nochmal die Theorie nachholen wollen, da sind auch noch Plätze frei, können Sie sich dazu setzen. Aber ich denke, Sie haben das alle schon abgehakt und haben da keinen Bedarf mehr. Und was vielleicht noch interessant ist, das habe ich nur für Sie hier in die Folie aufgenommen, die LPI-Zertifizierung. Das ist so ja, ein herstellerunabhängiger Zertifizierungsstandard für Linux, Linux-Administratoren. Und da bin ich auf den ersten beiden Stufen zertifiziert. Es gibt dann noch eine dritte Stufe. Ich habe auch gleich noch eine Übersicht dazu, wo es fast nur um LDAP geht, was mich nicht interessiert und weswegen ich da auch keine Zertifizierung mehr gemacht habe. Aber die ersten beiden Stufen habe ich und das, was ich Ihnen hier im Rahmen der Veranstaltung zu Linux erzählen werde, das sind alles Sachen aus der ersten Zertifizierungsstufe. Ja, und außerdem habe ich noch letztes Jahr im Oktober angefangen, in Erlangen auf einer Promotionsstelle ja, zu sitzen und da zu grübeln. Und da bastel ich daran, dass ich diese Theorievorlesungen, Betriebssysteme irgendwie verbessern kann. Ja, also ich suche da nach didaktischen Methoden, einfach ein neuer Weg der Vermittlung, na, wie man das Fach besser rüberbringen kann. Dass es verständlicher wird, dass man vielleicht mehr Spaß daran hat, all solche Sachen. Ja, also Betriebssysteme ist etwas, was mich sehr interessiert und ich denke, wir werden da eine ganz interessante Veranstaltung haben. Ja, das geht jetzt ein bisschen über in die Gliederung. Also im Gegensatz zu der Theorieveranstaltung vor 3 Semestern, wo Sie vielleicht nicht allzu viel praktische Inhalte mit drin gehabt haben, geht es hier nur um Praxis. Im Prinzip ist es ein reiner Systemadministrationskurs. Ja, es wird ein paar allgemeine Sachen geben, die jetzt nicht direkt irgendwie handwerklich umgesetzt werden, so Grundlagen der Partitionsaufteilung von Festplatten, Netzwerkgeschichten, ein bisschen was. Also es werden ein paar Dinge drin sein, die betriebssystemunabhängig sind. Und dann geht es aber stark um diese Sachen, die eben auch auf solche klassischen Zertifizierungsprüfungen vorbereiten, ja, dass sie eben in der Lage sind, Systeme neu aufzusetzen, vollständig zu warten mit allem, was dazugehört, Softwarepaketverwaltung, Netzwerkeinrichtung an sich über verschiedene Wege und dann entsprechende Dienste aufsetzen, also als Server bereitstellen. Und ein bisschen zum Thema Sicherheit werden wir auch drin haben. Und das wird sich überwiegend im Linux-Bereich abspielen. Ja. Ich hoffe, dass ich im Rahmen des Kurses also so viel von diesen Linux-Inhalten rüberbringen kann und wir das auch alles praktisch erarbeiten können, dass Sie einen Großteil der Vorbereitung für die erste Zertifizierungsstufe schon erreicht haben. Wenn Sie sich mit so Windows-Zertifizierungen auskennen, die sind ja unglaublich teuer. Ich meine, wenn man es selber bezahlen muss, wenn es der Arbeitgeber bezahlt, ist es egal. Aber die haben ja recht hohe Preise. Im LPI-Bereich ist es nicht ganz so schlimm. Da gibt es die einzelnen Prüfungen für 145 Euro. Und Sie brauchen 2 davon für die erste Zertifizierungsstufe. Da komme ich gleich nochmal zu. Und das wäre das, was da das blaue Symbol darstellt. Ja, also da kann man Junior-Level Linux Professional werden. Das ist die Eingangs-Administratorenstufe, die das LPI eben zertifizieren kann. Und ganz entscheidender Aspekt, der sich durch das ganze LPI-Zeug durchzieht, ist, dass ausschließlich auf der Kommandozeile gearbeitet wird. Ja, also für alle, die jetzt fit in Windows-Administration sind, da haben sie ja in der Regel irgendwelche grafischen Management-Konsolen und sowas, wo sie durchklicken und halt mit grafischen Elementen irgendwelche Dinge einstellen, verändern, konfigurieren können. Und es gibt zwar auch solche Tools in der Linux-Welt, aber das LPI fragt solche Dinge nicht ab, denn die sind in der Regel, also diese grafischen Tools sind in der Regel für eine einzelne Distribution nur brauchbar. Ja, wenn Sie jetzt irgendwie ein SUSE-Anwender, OpenSUSE-Anwender wären, dann wäre Yast irgendwie das Standard-Tool und das gibt es auf den anderen Systemen nicht. Und sowas wie Red Hat Server und so weiter, die haben auch wieder eigene Tools, die es dann nur dort gibt. Letzten Endes sind es aber nur Frontends dafür, dass irgendwo eine Ebene tiefer was passiert in irgendwelchen Konfigurationsdateien. Ja, und das heißt, wenn man sich diese Sachen, die eine Ebene tiefer liegen, wenn man sich das anguckt, dann kriegt man praktisch ein Verständnis für das Linux-System insgesamt, unabhängig davon, welche Distribution man jetzt verwendet. Es gibt eigentlich nur einen Punkt, den man trotzdem doppelt sich anschauen muss. Das werden wir dann sehen, wenn wir da hinkommen. Das ist das Thema Softwareverwaltung, weil es da 2 große Welten gibt. Spreche ich dann später drüber. Aber da wird einiges sein, was wir uns einfach doppelt anschauen müssen. Ansonsten ist das meiste relativ generisch und das Wissen, das man erwirbt, kann man dann halt auch auf beliebige Linux-Systeme übertragen. Ja, ich werde jetzt die Beschreibungen der einzelnen Zertifikatsstufen, da werde ich Ihnen jetzt nicht erzählen im Detail, was da alles drin ist. Wir werden jedenfalls nur Dinge machen, die auf diese erste LPIC-1-Stufe hinführen. Alles, was darüber hinausgeht, hätte dann relativ wenig Sinn, weil falls Sie irgendwie die Lust entwickeln, sich dieser Prüfung dann zu unterziehen, dann könnten Sie halt mit den Sachen, die LPIC-2 relevant sind, könnten Sie nichts anfangen. Es gibt auch noch eine dritte Stufe. In der dritten Stufe ist es eben fast ausschließlich LDAP. Und wenn man, das ist dann auch nur eine Prüfung. Für die anderen Stufen braucht man jeweils 2 Prüfungen. Für das LPIC 3 braucht man nur eine. Und darüber hinaus kann man dann noch zusätzlich Spezialisierungen machen. Also man kann dann zum Beispiel ein Sicherheitsexperte, Linux-Sicherheitsexperte werden und dann noch eine Zusatzprüfung ablegen, was nur möglich ist, wenn man schon diesen Level 3 erreicht hat.
Ja. LDAP ist so ein User-Verzeichnis, oder?
Ja.
Ein Standard. Wieso hat das direkt was mit Linux zu tun?
Also es gibt natürlich einen LDAP-Server, der unter Linux läuft. Und je höher Sie in diese Zertifizierungsstufen aufsteigen, geht es mehr und mehr um heterogene Netzwerke, wo Sie eben Dienste für alles Mögliche anbieten wollen.
Und es ist aber ja auch noch andere, neben LDAP, andere Dienste, Zertifizierungen für Dienste geben.
Ja, aber LDAP ist wohl eines der, also ich hatte eingangs gesagt, ich selber interessiere mich nicht für LDAP, deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht allzu viel dazu erzählen. Aber ich weiß, dass viele Linux-Administratoren, die da sehr große Netzwerke verwalten, dass die dann LDAP einsetzen, weil LDAP hat Schnittstellen zu allem Möglichen. Ja, Sie können damit, was weiß ich, vereinheitlichte Logins, egal welches Betriebssystem Sie auf dem Client einsetzen, machen. Sie können das sogar an irgendwelche Web-Anwendungen anbinden, dass man von draußen über irgendwelche Web-Tools an die Sachen rankommt. Also das ist relativ flexibel und ist auch schon ein sehr alter Standard. LDAP ist ja eine Weiterentwicklung von irgendwas anderem, X irgendwas, ich weiß nicht, wie es heißt, irgend so ein ganz obskures Protokoll. Das sieht ähnlich aus, wenn man sich das im Klartext anguckt, und LDAP hat das praktisch ein bisschen reduziert, dass es etwas besser handelbar wird. Aber das ist halt das, was die in diesem Zertifizierungsgremium entschieden haben, dass sie sagen, das ist die wichtige Basis. Ja, also wenn man auf der Stufe 1 ist, da hat man fast nur Linux-Inhalte. Ja, da kommen höchstens dann so Sachen rein, dass man sagt, gut, wenn ich jetzt irgendwelche Windows-Datenträger zum Beispiel einbinden will in das System, also NTFS-Partition mounten, wie mache ich das? Sowas ist auch schon auf der Stufe 1 wichtig. Auf Stufe 2 kommen dann schon Windows-relevante Dienste dazu, dass also ein Samba-Server aufgesetzt wird, wo man File- und Print-Dienste praktisch für Windows-Netzwerke auch aufsetzen kann. Und auf Stufe 3 wird es dann eben noch im Prinzip unabhängiger von Linux. Ja, aber die sagen halt, dass das eine wesentliche Qualifikation für einen Linux-Admin ist. Ja, also wir werden dann hier nur die Sachen machen, die auf die Stufe 1 hinführen. Und es ist so, dass wir sicher nicht alles behandeln können. Ich habe Ihnen in das Campus-System ein Buch reingestellt als PDF-Datei, so einen 1200-Seiten-Blog, den ich mit einem Kollegen zusammengeschrieben habe. Ist schon was älter, ist glaube ich 2007 zuletzt erschienen. Und da gibt es irgendwo hinten so einen Anhang, wo alle LPI-Inhalte, also für die erste Zertifizierungsstufe, aufgeführt sind, mit Rückverweisen in das Buch rein. Ja, so dass man praktisch sagen kann, wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema mir anschauen will, dann lese ich genau diese Stelle im Buch nochmal nach. Und falls Sie sich irgendwann mal die Mühe machen, zu gucken, wie viele von den Seiten in dem 1200-Seiten-Buch jetzt tatsächlich prüfungsrelevant fürs LPI wären oder Dinge behandeln, die dafür eine Rolle spielen, dann würden Sie sehen, das sind relativ viele Seiten. Ich habe es nicht selber durchgezählt, aber es ist ein Großteil vom Buch, der praktisch LPI-relevant ist. Und das heißt, das werden wir nicht alles irgendwie in die Termine reinquetschen können, die wir hier haben. Insofern ist es nur eine Hinführung, aber es wird schon eine ganze Menge an Inhalten dabei sein, sodass das, was Ihnen dann noch fehlt, um alles gesehen zu haben, nicht mehr so richtig viel ist. Ein Problem könnte allerdings sein, wie diese Prüfungen gestaltet sind. Die sind so gemacht, dass im Prinzip jemand, der regelmäßig diese Systeme benutzt und einfach durch viel Erfahrung da zum Experten geworden ist, dass der da praktisch blind durchgehen kann. Ja, also jemand, der erfahrener Administrator ist und jetzt auch die Bereiche administriert, die halt abgefragt werden. Wenn Sie noch nie einen Mail-Server aufgesetzt haben, weil das halt irrelevant ist für Sie, dann fehlen natürlich die Kenntnisse jetzt speziell für Mail-Server. Ja, aber ansonsten ist es eben so gemacht, wenn man einfach diese Praxiserfahrung hat, dann soll die Prüfung leicht sein. Wenn man überhaupt keine Praxiserfahrung hat und nur irgendwie was gelesen hat, dann soll es schwer sein. Das ist so der Gedanke, die wollen damit die reinen Testlerner irgendwie rauskicken, dass praktisch die ein bisschen auch was können, übrig bleiben. Und das heißt, es wird nicht reichen, einfach nur, ja, ich sag mal, passiv das zu konsumieren, was wir hier machen, sondern richtig profitieren würden Sie davon, wenn Sie das Ganze vertiefen, indem Sie einfach zu Hause mit den Sachen noch ein bisschen rumspielen. Ja, das, ich werde jetzt Ihnen nicht irgendwelche Hausaufgaben geben oder sowas, auch keine direkten Anregungen, mit was Sie sich auseinandersetzen sollten, sondern einfach die Empfehlung, das, was wir jeweils hier gerade behandelt haben, dass Sie da einfach zu Hause nochmal ähnlich wie die Praktikumsaufgaben, die wir hier machen, einfach nochmal ein bisschen Zeit reinstecken, vielleicht auf einer alten Kiste oder in einer virtuellen Maschine auch zu Hause nochmal so ein System aufsetzen und einfach ein bisschen Erfahrung in dem Bereich sammeln. Denn aus meiner Sicht ist es so, dass in den Informatikstudiengängen ja noch relativ wenig Linux gemacht wird. Ja, das also Windows nach wie vor ganz klar da dominiert. Und Sie haben natürlich, wenn Sie sich auch im Linux-Umfeld zusätzlich spezialisieren, ist es einfach ein Bonus. Ja, dann haben Sie ein Feld mehr, wo Sie was machen können. Ja, mir fehlen zum Beispiel die Windows-Administrationskenntnisse, weil ich jetzt seit 12, 13 Jahren oder so nichts anderes als Linux mehr gemacht habe und ein Windows-System nur mal starte, wenn ich irgendwas damit tun muss, ja, aus anderen Gründen. Also ich bin auch noch ja Redakteur bei einer Computerzeitung und da muss ich manchmal so Interoperabilitätsgeschichten mir anschauen und dann kommt immer auch mal wieder ein Windows-System zum Einsatz. Aber da bin ich jetzt nicht der Experte für Windows-Administration. Und ich würde mir manchmal wünschen, da auch einen tieferen Einblick zu haben, weil für mich ist das die umgekehrte Perspektive, ne, dass es eben nützlich ist oder wäre für mich, auch diese Windows-Kenntnisse zu haben. Ja, genau, den Preis, wenn man diese Prüfung ablegen will, habe ich schon genannt. Das ist im Vergleich zu eigentlich allem anderen, was man so machen kann, ist das wohl ein Schnäppchen. Und das LPI ist eben so eine Non-Profit-Organisation, die bewusst mit dem Ziel gegründet wurde, herstellerunabhängig zu sein. Es gibt ja ein paar große Anbieter, kommerzielle Anbieter von Linux-Distributionen. Es gibt dieses Red Hat als ein großes Unternehmen und Novell, die damals die deutsche Firma SUSE gekauft haben, ist auch ein großer Spieler in dem Bereich. Und die haben eigene Zertifizierungen, also sie können auch eine Red Hat-Zertifizierung machen.
Ja. Da kann man hier aber vielleicht dazu sagen, das ist gut bei den Kosten für LPIC 1. Inzwischen gibt es da eine Partnerschaft mit Novell, das heißt, wenn man LPIC 1 abgelegt hat, kann man kostenlos auch noch die Windows Novell Certified Linux Administrator
irgendwas
bekannt und kränkt drauf.
Genau. Also ich hatte meine LPIC-1 Geschichte schon, weiß gar nicht, 2006 oder sowas gemacht und irgendwann kam eine E-Mail vom LPI, hey, wir haben eine neue Partnerschaft und dann musste ich mich nur auf irgendeiner Webseite von Novell registrieren und dann haben die mir als PDF nochmal so eine Urkunde zugeschickt. Aber da ist die Frage, ob nicht die Arbeitgeber dann auch irgendwann rausfinden, dass das also keine Zusatzleistung gewesen ist, ja, sondern dass die praktisch jeder geschenkt bekommt. Aber wenn man jetzt in so einem Novell-Shop oder SUSE-Shop arbeiten will, dann kommt es vielleicht besser, sich mit so einem SUSE- oder Novell-Dokument zu bewerben. Das kann ich jetzt nicht richtig einschätzen. Ja, aber also diese anderen Zertifizierungen, die es auch noch so gibt, wie bei Red Hat zum Beispiel, die sind also wesentlich teurer und sind halt dann auch nur auf eine einzelne Distribution eben bezogen. Und hier haben Sie eben übergreifendes Know-how. Ja, was ich vorhin schon gesagt hatte, da wo wir uns mit Linux-Administrationen beschäftigen werden, und das wird der Großteil der Veranstaltung sein, da werden wir keine grafischen Werkzeuge einsetzen. Und wir werden nachher irgendwann alle so ein virtuelles Linux-System in VirtualBox installieren. Und das wird auch keine grafische Oberfläche haben. Ja, ich wollte das System relativ klein halten, damit auch jemand jetzt mit einem Netbook irgendwie noch mit kleiner Festplatte eine Chance hat, das zu installieren, ohne dass es direkt die Platte vollmüllt. Deswegen habe ich so ein Minimal-Linux-System, was auf ein CD-Image drauf passt, ausgewählt. Da sind zwar die nötigen Programme für eine grafische Oberfläche dabei, aber das wird uns am Anfang nur ablenken. Es wird irgendwann ein Thema Konfiguration der grafischen Oberfläche geben. Und dann werden wir das Ding auch entsprechend einrichten. Aber bis zu dem Zeitpunkt wird alles praktisch nur in so einem schwarz-weißen Terminal ablaufen. Ja, das heißt, wir wollen wirklich die Hardcore-Kommandos und Konfigurationsdateien und so weiter anschauen. Sie werden unter anderem auch eine Einführung in einen brutal zu bedienenden Editor namens VI bekommen. Ich weiß nicht, Sie kennen den dann wahrscheinlich. Für die anderen, das wird spaßig, ja, weil der VI ganz anders ist als normale Editoren. Es fängt schon damit an, dass er einen Einfüge- oder Editiermodus und einen Befehlsmodus unterscheidet. Und wenn Sie den starten, dann sind Sie im Befehlsmodus und können Sie nicht einfach lostippen. Ja, Sie können auch nicht, wenn eine Maus funktioniert, unbedingt irgendwo hinklicken oder so, sondern das ist relativ abenteuerlich. Und wenn wir an die Stelle kommen, dann sage ich Ihnen auch, warum man sich mit sowas abquälen sollte. Ja, also die ganz kurze Version davon ist, wenn Sie den VI kennen, dann können Sie auf jedem Unix-System arbeiten. Ja, also nicht nur auf dem Linux-System, sondern wirklich auf jedem Unix. Ja.
Ja.
Shell-Skripte tauchen, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ob die in welchem Umfang die im Level 1 auftauchen. Wir werden auf jeden Fall Shell-Skripte sehen, weil wir über Systeminitialisierung sprechen werden. Und die Initialisierung, wo verschiedene Dienste gestartet werden, die laufen über Init-Skripte und das sind Shell-Skripte, die einfach nur einen speziellen Zweck haben. Und da wir die verstehen müssen, werden wir also zumindest einen Einstieg in Shell-Skripte auch haben.
Ja,
ja. Ja, werden wir dann bestimmt alle lösen können. Ja, und der Vorteil ist eben, wenn man auf dieser Ebene an das System rangeht, dass man wirklich ein gutes Verständnis dafür kriegt, an welchen Stellen jetzt man zum Beispiel noch was drehen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, wenn Sie merken, dass meinetwegen irgendein grafisches Konfigurationswerkzeug einfach nicht in der Lage ist, das zu tun, was Sie tun wollen, dann ist es oft eine gute Idee, anschließend einfach mal in die blanken Konfigurationsdateien reinzuschauen und zu sehen, da sind dann oft irgendwelche Optionen auskommentiert und dann kann man die aktivieren und damit rumspielen und hat dann zusätzliche Möglichkeiten, die jetzt der Entwickler von so einem grafischen Config-Tool sich nicht vorab überlegt hat. Ja, es könnte sein, dass wir, das hängt davon ab, wie wir zeitlich durchkommen und ja, auch wie meine Motivation dazu ist. Es könnte sein, dass wir auch ein bisschen Windows-Administration machen. Das wird auf jeden Fall ein Nischenthema bleiben, einfach weil ich da auch nicht der Experte für bin. Und wenn Sie alle Windows-Profis sind, dann sind Sie mir da möglicherweise oder ja, mit relativ großer Sicherheit voraus, sodass es dann ja albern wäre, wenn ich Ihnen was über Windows-Administration erzähle und Sie wissen es alles schon. Ja. Was ich mir überlegt habe, ist, dass ich mir ein paar Themen rausgreife und am Ende einfach nochmal so eine Gegenüberstellung mache, ja, und sage, wir haben jetzt gesehen, wie man in Linux das und das macht und die Windows-Variante sieht so aus und wir betrachten es einfach nochmal in dieser gleichzeitigen Ansicht, ja, dass man sagt, aha, das ist ja komplett anders oder naja, im Grunde geht es um dieselben Dinge. Man muss dasselbe Verständnis für irgendwas haben, nur der konkrete Weg, wie man jetzt irgendwas aktiviert, der ist halt ein anderer. Ansonsten denke ich, ist es so, dass diese, was ich jetzt in Anführungszeichen GUI-Administration nenne, dass das etwas ist, was zunächst mal für Einsteiger ja angenehmer ist, weil so ein ja, Konfigurationstool sich genauso verhält wie, keine Ahnung, ein Textverarbeitungsprogramm. Es ist halt ein Fenster mit irgendwelchen Menüs und so Dialogfeldern und so weiter. Das macht vielleicht den Zugang etwas leichter, aber meiner Ansicht nach ist es so, dass man in der Regel über solche GUI-Tools eher eingeschränkt wird, weil es halt ganz genau vorgezeichnete Pfade gibt, die man gehen muss. Und wenn man davon abweichen will, dann ist es im Prinzip vorbei. Also dann fehlen die Möglichkeiten, dann auch irgendwas dran zu ändern. Dann kann man vielleicht irgendwelche Zusatztools aus dem Internet runterladen, die dann weitere Möglichkeiten freischalten. Ja? Oder diese Registry-Editor-Geschichten. Ja. Genau, das erstmal so ein bisschen als Motivation und so grobe Idee, in welche Richtung es geht. Die Gliederung, die ich vorbereitet habe, die ist sehr knapp gehalten. Da habe ich nur diese Punkte eingetragen. In der Einleitung befinden wir uns. Wir werden heute auch das Thema Virtualisierung behandeln. Das gehört nicht direkt in die Administration rein. Ich nehme es aber deswegen mit rein, weil es ein paar Grundlagenkenntnisse nur sehr oberflächlich zum Thema verschiedene Virtualisierungsvarianten Ihnen gibt und weil wir anschließend das praktisch auch machen werden. Also ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, für die, die jetzt noch nachgekommen sind, ich habe so einen Satz DVDs vorbereitet. Es ist nicht für jeden eine, sondern ich lasse das dann nachher so rumgehen, dann können Sie sich die Dateien darunter kopieren. Für die ohne Laufwerk habe ich auch einen USB-Stick, da ist das Zeug auch drauf. Auf diesen Datenträgern gibt es einfach die VirtualBox-Versionen für verschiedene Betriebssysteme. Da müssen Sie sich das passende Ding raussuchen und dann installieren, wenn Sie es nicht schon haben. Wenn Sie keine Lust haben, VirtualBox zu verwenden und Sie haben schon VMware oder irgendwas anderes auf Ihrem Rechner, können Sie das auch nehmen. Dann ist nur, wenn wir diese Ersteinrichtung einer virtuellen Maschine durchgehen, haben Sie da halt Abweichungen, ne? Weil VMware zum Beispiel nicht 100% identisch zu bedienen ist wie VirtualBox. Ja, aber letzten Endes kann es dasselbe. Also ich habe VirtualBox einfach nur deswegen gewählt, weil es ohne irgendwelche Lizenzgebühren oder sowas benutzbar ist und ich wollte nicht den VMware-Server nehmen. Also für die von Ihnen, die VMware kennen, es gibt ja diese Server-Variante, die ist auch kostenlos, ist nicht ganz so benutzerfreundlich wie die VMware Workstation und die Workstation kostet halt Geld. Aber wenn Sie die schon haben, wie gesagt, dann können Sie die genauso nehmen, das spielt keine Rolle. Sie können auch, wenn Sie noch irgendwas ganz anderes haben, wo Sie wissen, dass man da ein Linux drin installieren kann, dann ist das auch in Ordnung. Ja, also das wird das sein, was wir heute machen. Beim nächsten Termin werde ich ein paar allgemeine Dinge rund um Systemadministration Ihnen erzählen, die noch nicht unbedingt einen direkten Linux- oder Windows-Bezug haben. Das wird aber relativ kurz sein und wahrscheinlich steigen wir dann auch, boah, ich habe da super durchnummeriert hier, 1, 2, 3, 3, 4. Das Komische ist, in meinem Ausdruck ist es richtig. Ah ne, ist es nicht. Okay. Gut, also 1, 2, 3, 4, 5 geht es zählen. Wahrscheinlich werden wir an dem Termin dann auch direkt mit Linux-Administration loslegen, weil diese allgemeine Geschichte vermutlich dann so die erste Doppelstunde irgendwie füllen wird. Und ja, das Linux-Thema zieht sich dann halt durch. Das ist im Grunde ein sehr dankbares Thema, weil man da jederzeit einfach irgendwo aufhören kann. Ja, weil es eben eh klar ist, dass ich Ihnen nicht die gesamten Inhalte dieser LPIC-1-Stufe vermitteln kann im Rahmen des Kurses, werden wir einfach schauen, dass wir so viel wie möglich in einer vernünftigen Geschwindigkeit, ja, so dass Sie auch Gelegenheit haben, das alles auszuprobieren, dass es hängen bleibt, dass wir so viel wie möglich davon machen. Und dann eben ganz am Schluss gibt es dann vielleicht noch einen kleinen Block zur Windows-Administration. Ja, warum überhaupt Linux? Also es ist mittlerweile so, dass sich das Linux ganz gut etabliert hat auch. Im Serverbereich ist es sowieso sehr stark. Es ist auch sehr oft in Embedded-Geräten zu finden und eigentlich wird jedes Jahr wieder gesagt, jetzt kommt Linux auch auf den Desktop. Ja, ich benutze Linux eben seit 12, 13 Jahren oder sowas auf dem Desktop, aber ja, so richtig als massiver Trend oder so ist es noch nicht angekommen. Ja, ich weiß nicht, wenn Sie im Freundes- und Bekanntenkreis sich umgucken, wie viele Leute privat Linux einsetzen, ist die Zahl vermutlich klein. Ja, und dabei sind Sie als Informatiker eine eher Linux-affine Gruppe. Ja, wenn man dieselbe Umfrage macht irgendwo unter jetzt reinen BWLern oder sowas oder Geisteswissenschaftlern, ja, dann ist die Quote noch sehr viel schlechter. Und ja, aber trotzdem in der Serverlandschaft ist es also ganz klar weit verbreitet und es hat halt viele Vorteile, wenn man selber an dem System irgendwie was verändern will. Ja, weil es ist quelloffen, Sie können den Quellcode runterladen, es kostet auch nichts. Und wenn Sie sich so weit eingearbeitet haben in die Sourcen, dass Sie verstehen, an welchen Stellen da was passiert, dann können Sie praktisch selber Anpassungen daran vornehmen oder Sie beauftragen einen Kernel-Entwickler und sagen, ich brauche ein Modul, das irgendwas Verrücktes macht, und dann kann das jemand für Sie machen und haben Sie eine Erweiterung Ihres Betriebssystems. Und ja, ansonsten, das ist jetzt kein, der letzte Punkt ist kein Argument für Linux, sondern einfach nur der Hinweis nochmal darauf, dass ich eben das Linux mit Ihnen in einer virtuellen Maschine installieren möchte. Und Windows selber, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich nicht besonders ausführlich machen, und ich habe auch nicht vor, in der Prüfung irgendwelche Windows-Fragen zu stellen. Ja. Ich habe ein paar Literaturhinweise für Sie. Ich fange mal von unten an. Wenn man in den Buchhandlungen nach einem Linux-Buch fragt, dann ist der Klassiker eigentlich der Kofler. Ja, Kofler war eines der ersten, ist nicht das erste, aber ich glaube das zweite deutschsprachige Linux-Buch. Gibt es also schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, ob das jetzt die 10., 11., 12. Auflage oder was ist. Also das kommt so alle 1,5 Jahre oder so, kommt das in einer neuen Fassung raus. Das aktuelle Buch heißt Linux 2011 und ist Ende 2010, ich glaube im August, September oder sowas erschienen. Das ist also relativ aktuell. Und da stehen auch sehr viele von den Dingen und mehr drin, die wir hier in der Veranstaltung besprechen werden. Und zwar auf dem aktuellsten Stand. Was nicht unbedingt für die Zertifizierung das Beste ist, weil die Prüfungsfragen beim LPI nicht von 2011 sind, ja, sondern die sind eher von so 2008, 2009 oder sowas, also auf einem etwas älteren Stand. Die aktualisieren zwar da auch das Curriculum und damit auch die Fragen, aber das ist immer so ein längerer Prozess, und irgendwann wird dann eine neue Version der Prüfungen veröffentlicht, und ich glaube, aktuell sind noch die 2009er Fragen die richtigen. Deswegen empfehle ich, und unter anderem auch, weil es Sie nichts kostet, dass Sie das Buch von einem Kollegen von mir und mir verwenden, was ich Ihnen ins Campus-System gestellt habe, denn da stehen die meisten Dinge auch alle drin. Das Ding ist 2007 erschienen. Und die Bitte ist, dass Sie das nicht weitergeben. Ja? Also ich habe keine jetzt irgendwie offizielle Genehmigung, dieses Zeug frei zu verteilen, sondern ich setze das hier im Rahmen der Veranstaltung halt ein, und es sollte nicht auf irgendwelchen Mirrors oder so dann auftauchen. Ja? Und dadurch, dass das eben etwas älter ist, ist es tatsächlich etwas näher an den LPI-Prüfungsfragen dran, weil sich gerade in den letzten 1-2 Jahren doch nochmal einiges geändert hat, auch bei so Sachen wie der Bootprozess, also wie läuft die Initialisierung ganz am Anfang, wenn das System startet. Da gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen, die vielleicht im Kofler-Buch schon beschrieben sind und die in meinem alten Buch natürlich noch nicht beschrieben sind, und das passt dann dazu, dass es auch noch keine Fragen dazu gibt. Außerdem habe ich Ihnen ein Windows-Buch auch rausgesucht. Ich habe das bisher nur durchgeblättert und mal ein bisschen drin gelesen, und es hat so auf den ersten Blick einen sympathischen Eindruck auf mich gemacht. Ja, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ich kann das also jetzt nicht wirklich als super Buch oder sowas empfehlen, und weil wir ja auch nicht allzu viel Windows hier machen werden, ist es fraglich, ob Ihnen das was bringt, wenn Sie das jetzt kaufen wollten zum Beispiel. Ja, also für die Prüfungsvorbereitung oder sowas würden Sie kein spezielles Windows-Buch brauchen. Sie würden auch für die Linux-Geschichten kein Buch brauchen. Also es wird nicht so sein, dass ich irgendwie voraussetze, dass Sie jetzt irgendein Buch kaufen und da drin was lesen. Es könnte aber, ja, es wird wahrscheinlich ab und zu vorkommen, dass ich auf dieses Buch von mir, was Sie eben als PDF bekommen haben, dass ich da mal auf irgendwelche Stellen verweise. Weil das Ding haben Sie eh, oder wenn Sie es nicht runterladen, finden Sie es jederzeit im Campus-System, und dann können Sie da schnell mal was nachlesen. Ja, also das kann schon sein, dass auf einigen Folien dann steht, eine ausführliche Behandlung des Themas finden Sie auf den Seiten XY. Ja, damit sind wir so durch das Einführende und Organisatorische sind wir durch. Haben Sie zu dem, was ich Ihnen bisher erzählt habe, schon mal Fragen? Ich wiederhole dann nochmal meine Umfrage von vorhin, als noch viel weniger von Ihnen da waren. Wer setzt schon regelmäßig Linux ein? Okay, es sind etwas mehr geworden, sind wir jetzt 3. Als Administrator? Alle 3?
Ich hab jemanden, der mir dabei hilft.
Ja. Das heißt, Sie haben ein Desktop-System, wo Sie...
Ich mache das auch für die Kommandozeile, aber ja. Da läuft eine Applikation drauf und die braucht dazu.
Okay. Aber das ist jetzt nicht so wirklich regelmäßige Anwendung. Es gibt da halt irgendwo ein Linux-System, wo Sie manchmal was dran machen müssen, aber es ist nicht so, dass Sie jeden Tag irgendwie mit dem System arbeiten. Und bei Ihnen ist es auch ist regelmäßiger. Ja. Okay, also das ist die Sache, die ich auch vorhin schon, als nur einer von den Linux-Administratoren schon im Raum war, gesagt habe. Es ist halt sehr monothematisch, Linux-Administration, und für die das schon professionell betreiben, vielleicht beruflich sogar, da werden Sie jetzt nicht viel Neues hören. Ja? Ich weiß nicht, ob das dann für Sie auch gilt, aber für Sie beide auf jeden Fall. Vielleicht setzen wir uns in der Pause mal kurz zusammen und überlegen, ob ich irgendwas für Sie tun kann, dass Sie aus diesem Kurs irgendwie was anderes mitnehmen. Ja, weil ansonsten, ich meine, Sie haben dann keine Schwierigkeiten, am Ende die Prüfung zu schreiben, aber die Anwesenheit während der Termine ist dann wahrscheinlich nicht so richtig spannend. Ja, weil Sie das dann alles schon gesehen haben. Man könnte überlegen, ob, aber das besprechen wir dann, ob wir vielleicht irgendwas machen, dass Sie selber mal Vorträge zu irgendwelchen Themen oder so halten, wenn Sie Lust dazu haben, dass Sie irgendwelche Details einfach aus der Praxis erzählen, die mit Linux-Administration zu tun haben, wenn es gerade thematisch da reinpasst. Ja, das könnte vielleicht was sein, was der Veranstaltung für Sie dann auch noch irgendwie einen Sinn geben kann. Müssen wir einfach dann mal besprechen. Also für die anderen hoffe ich, dass es eine interessante Ergänzung zu eben bisher vorhandenen überwiegenden Windows-Kenntnissen werden wird. Und ich werde jetzt gleich hier diesen theoretischen Block zur Virtualisierung beginnen, möchte aber vorher schon mal diese DVDs rumgehen lassen. Die Idee ist eben, dass Sie sich einfach kurz die Sachen runterkopieren, die da drauf sind. Sie finden da eine 650 MB große Datei, die heißt Debian irgendwas ISO. Die brauchen Sie auf jeden Fall. Und ansonsten, wenn Sie unter Windows unterwegs sind, brauchen Sie so eine VirtualBox Installer Exe Datei. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie sie heißt. Sie erkennen das. Das ist halt ein Ding, wo man das unter Windows mit installieren kann. Es ist auch für verschiedene Linux-Versionen und für einen Mac was drauf. Haben Sie alle ein Notebook bei heute? Jemand ohne Notebook? Jemand mit einem Netbook ohne DVD-Laufwerk? Okay, also ich habe einen Stick, da sind dieselben Sachen drauf. Ja, dann können Sie das da runter kopieren. Und ich gebe jetzt einfach mal willkürlich ein paar Dinger raus. Und würde Sie dann bitten, einfach während ich gleich ein bisschen was zur Virtualisierung erzähle, dass Sie das einfach weitergeben dann. Ja. So.
VirtualBox und
drauf. Es ist VirtualBox als also Installationspaket für verschiedene Systeme, also für auch für macOS. So ein DMG-Image. Und genau, hier waren die beiden Netbooks. Ne? Und wenn Sie es dann einfach irgendwie weitergeben, dass jeder sich das runterziehen kann, das dauert ja nur eine Minute, die Dateien zu kopieren. Denn dann können wir nachher alle zusammen loslegen.
Wie, das für ein POM-Passwort hier?
Oh.
Weiß man das? Weil wir haben ja hier Internet-Zugang.
Also ich glaube, hier gab es irgendwie einen Trick, dass man WBS und WBS, das hat mal funktioniert. Ob es noch geht, weiß ich nicht. Versuchen Sie mal klein WBS. Nee, also das ging mal, aber... Wir sind halt nur zu Gast hier in dem Gebäude. Aber es ist nur der heutige Termin. Ich glaube, alle anderen Termine, die im Campus-System eingetragen sind, die sind alle im Hauptgebäude. Und dann haben Sie das Problem nicht, weil ich glaube, da haben Sie alle WLAN. Ne? Ja. Okay. Gute Frage. Ich weiß nicht, können Sie es sehen? irgendein Administratorspruch. Ist aber Zufall. Ich habe das nicht speziell heute für die Administrator-Einführung angezogen, sondern es ist einfach das, was ich aus der Wäsche gegriffen habe. In der Computerzeitungsredaktion, in der ich arbeite, wird immer so ein kleiner Handel mit T-Shirts betrieben. Leute, die auf irgendwelchen Messen oder Konferenzen waren, die bringen oft so einen ganzen Stoß davon mit und dann kann man sich da welche wegnehmen und ja, manchmal gibt es halt welche, wo... Ja. Okay. Ja, und also nochmal der Hinweis, wenn Sie irgendeine andere Virtualisierungssoftware schon auf Ihrem Rechner drauf haben, also sowas wie VMware oder irgendwelche andere Software dieser Art, dann müssen Sie nicht diese VirtualBox-Installation machen, aber wenn Sie genug Platz haben, schadet es natürlich auch nicht. Ja. Ich kann nicht dafür garantieren, dass Sie mehrere Virtualisierer parallel, also gleichzeitig einsetzen können. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Sie in VMware eine virtuelle Maschine aktivieren und dann in VirtualBox auch noch eine. Es kann sein, dass Sie schon die Treiber von den Dingern nicht irgendwie nicht vertragen. Also das sollten Sie besser nicht machen, aber ansonsten mir ist es egal, welches von diesen Programmen Sie jetzt verwenden. Bitte? Wenn Sie, das ist ein Windows-Rechner, dann sollte es eine Excel-Datei geben. Ist das da nicht? Achso, der zeigt die Endung nicht an. Das müsste es sein.
Die Anwendung?
Ja. Doppelklick, dann startet so ein Installer.
Okay, gut. Und dann gebe ich es weiter.
Genau. Und dieses Debian-Ding, das kopieren Sie irgendwo hin auf den Rechner. Also einfacher ist es, wenn Sie diese Excel-Datei auch rüber kopieren, weil ich wollte nachher mit Ihnen zusammen durch die Installationen durchgehen. Ja, also wenn jetzt der Installer kommt, brechen Sie es einfach ab und ziehen Sie, also jeder zieht sich diese Debian-Datei und die für sein System nötige Installationsdatei. Also bei den meisten diese Excel-Datei, auf dem Mac die DMG-Datei rüber. Und Sie können so eine DVD nachher mitnehmen, weil Sie haben nichts bei, ne? Oder?
Ja.
Okay. Ja, aber dieses Debian-Image, das haben Sie nicht. Brauchen Sie nicht extra aus dem Netz ziehen. Also ich kann mit den DVDs, wenn wir fertig sind, dann sowieso nichts mehr anfangen. Dann gut, dann werfen wir jetzt, während Sie da die Sachen rüberkopieren. Also die Windows-Anwender sollten das übliche irgendwelche Viren, Filter, Prüfungen und so weiter vielleicht damit machen. Ja, ich habe die Originaldateien vom VirtualBox-Server gezogen. Aus meiner Sicht sind die okay, aber in der Windows-Welt weiß man ja nie, wie es mit Schädlingen aussieht. Ich nehme an, Sie haben alle irgendwelche Filtersoftware auf Ihren Rechnern drauf. Also lassen Sie das mal darüber laufen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn der Erste sagt, meine Virenfilter oder die sagen, alles ist gut. Ja, in der Zwischenzeit ein bisschen was über Virtualisierung, ist aber wirklich nur so ein ganz grober Überblick über das Thema. Ja, was macht man da? Also die Idee ist halt, dass wir sowas wie eine virtuelle Maschine erzeugen. Im Prinzip ähnlich wie bei Emulation, ja, dass wir also einen Rechner haben, der gar nicht wirklich da ist, der nur durch Software irgendwie zur Verfügung gestellt wird und darin können wir ein anderes, fremdes Betriebssystem zum Beispiel installieren. So wie wir das jetzt hier machen werden, also ein Linux-System, was dann im Fenster läuft und genauso benutzbar ist, als wäre es auf einem richtigen Rechner installiert. Und da gibt es eine ganze Reihe von Techniken, mit denen man das machen kann. Von der Sprachregelung her, man spricht immer von einem Gast und einem Host. Der Host, das ist das Betriebssystem, was wirklich auf Ihrer physikalischen Maschine läuft. Na, also wenn Sie jetzt Ihr Windows-Notebook da haben, dann ist das Windows-System der Host oder das Host-Betriebssystem. Da drin läuft eine wie auch immer geartete Virtualisierungssoftware und in dieser Virtualisierungssoftware, die eine virtuelle Maschine bereitstellt, darin installieren Sie ein Gast-Betriebssystem. Ja, das ist so die Sprachregelung. Host und Gast kennen wahrscheinlich die meisten auch. Und es gibt jetzt ganz unterschiedliche Ansätze, wie man virtualisieren kann. Und es gibt auch noch Alternativen zu Virtualisierung, die ähnliche Ergebnisse erzielen, aber die keine Virtualisierung sind. Das Beste was man haben kann, sind die ersten beiden Möglichkeiten hier, also volle Virtualisierung oder dass man, wenn Sie sowas wie einen VMware ESX-Server haben, dass praktisch gar kein Host-Betriebssystem mehr da ist, sondern dass auf dem Rechner direkt dieses Virtualisierungsprogramm läuft ohne Betriebssystem. Das Ding ist dein eigenes Betriebssystem. Und der Vorteil, also in beiden Fällen haben Sie diese Full Virtualization und das bedeutet, dass Sie praktisch beliebige Betriebssysteme als Gast laufen lassen können, die auch nicht irgendwie angepasst sein müssen. Ja, also Sie können hingehen und aus der Schachtel eine Windows-DVD oder eine Linux-DVD oder sowas nehmen und es einfach installieren. Ja, also dieses VirtualBox, was Sie sich jetzt gerade rüber kopieren, das ist so ein Beispiel für ein Tool, was eben sagt, es macht volle Virtualisierung. Und wenn man in die Details geht, dann gibt es unter den Herstellern teilweise Streit darüber, was man Full Virtualization nennen darf und was nicht. Ja, in diese Richtung will ich jetzt gar nicht abdriften, weil es ist so, dass moderne CPUs praktisch darauf vorbereitet sind, dass sowas wie Virtualisierung passiert. Und die haben spezielle Mechanismen einfach in die CPU integriert, um das zu erleichtern. Und wenn Sie die älteren CPUs haben, die so vielleicht 5-6 Jahre alt sind oder so, denen fehlt es dann noch. Und da gibt es dann Probleme mit den alten Virtualisierungslösungen. Die mussten praktisch hingehen und im Code irgendwelche Übersetzungen oder Veränderungen des Binärcodes praktisch vornehmen. Ja, das war so ein bisschen getrickst, hatte aber im Ergebnis hatte dasselbe Ergebnis, dass sie auch einfach einen normalen Installer von irgendeinem Betriebssystem laufen lassen können und das funktioniert alles. Das ist heute eben leichter geworden mit diesen Erweiterungen, die es sowohl in der Intel- als auch in der AMD-Welt gibt, dass man also da nicht mehr tricksen muss. Fast genauso gut ist Para-Virtualisierung. Das funktioniert allerdings dann nicht mehr mit einem Out-of-the-Box-System, sondern, gibt es Fragen? Braucht niemand. Ja. Ansonsten, ich sammle die nachher wieder ein oder wer will, kann auch. Also ein paar sollte ich vielleicht noch behalten, weil es kommen vielleicht noch, nicht heute, aber beim nächsten Mal dann vielleicht noch mehr Teilnehmer, könnten dann auch noch Interesse daran haben. Also bei der Para-Virtualisierung ist es nicht mehr ganz so leicht, weil aus Sicht des Betriebssystems, was als Gast laufen soll, nicht mehr wirklich eine echte Maschine zu sehen ist, sondern es muss praktisch der Betriebssystemkern dieses Gastsystems muss angepasst werden, um mit dieser Para-Virtualisierung klarzukommen. Ja, ein typischer Vertreter davon ist dieses Xen-System und wenn Sie unter Xen praktisch einen Gast Linux installieren wollen, dann sieht es so aus, dass Sie einfach den Standard-Kernel durch einen speziellen Xen-Kernel austauschen, der dann eben weiß, dass er nicht auf einem richtigen Rechner läuft, sondern speziell mit dieser Xen-Umgebung klarkommt. Aber im Ergebnis ist das sehr ähnlich. Die Einschränkung hierbei ist, dass Sie jetzt nicht ein beliebiges System nehmen und als Gast da reinstecken können. Wenn Sie zum Beispiel sagen, oh, ich habe noch irgendwo eine alte IBM OS2 Installations-CD rumliegen, dann wird das ein Problem, weil es halt keine angepasste OS2-Kernel-Version für diese Xen-Umgebung gibt. Tatsächlich haben Sie auch in VMware und VirtualBox mit großer Wahrscheinlichkeit ein Problem, wenn Sie da OS2 installieren sollen, weil einfach das OS2 keine Treiber für die virtuell angebotene Hardware hat und es läuft dann nicht gescheit. Also man kriegt es wohl irgendwie zum Laufen, aber es ist Gefrickel. Ich habe gleich gegen Ende nochmal eine Grafik, die so ein bisschen zeigt, auf welchen Ebenen diese verschiedenen Virtualisierungsansätze dann stattfinden, wenn wir von Kernel Mode und User Mode im Betriebssystem sprechen. Zunächst aber ein bisschen noch zur Motivation. Warum macht man sowas überhaupt? Ja, es ist ja so, dass wenn ich ein Programm nicht direkt nativ auf einem Betriebssystem, was auf einem richtigen Rechner ist, laufen lasse, sondern wenn ich hingehe und praktisch mehrere Schichten noch einfüge und sage, jetzt kommt erstmal mein Virtualisierungssoftware und da installiere ich ein Gastsystem und in dem Gastsystem installiere ich eine Anwendung, ja, dann habe ich mich natürlich ein bisschen weiter entfernt von der richtigen Hardware und es ist immer mit Leistungseinbußen verbunden. Und deswegen könnte man sagen, warum tut man sich das überhaupt an? Warum installiert man nicht einfach das Betriebssystem, das man haben will und lässt darauf dann eben die Software laufen? Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum man das machen kann oder machen will vielleicht. Eine Geschichte ist, dass es häufig so ist, dass man ungenutzte Rechenkapazitäten hat. Wenn man eine große, starke Maschine hat, dann wird die ein Großteil des Tages vielleicht überhaupt nicht ausgelastet sein. Und indem ich jetzt mehrere virtuelle Maschinen noch auf dieses System packe, ist es möglicherweise leichter, da bloß oder brachliegende Rechenzeiten auch noch zu nutzen. Das ist so ein bisschen wie der Übergang vom Single Processing zum Multiprocessing. Ja, wenn man also die Ausgangssituation hat, ein Betriebssystem, was immer nur eine Anwendung ausführen kann, ja, und man geht dazu über, mehrere gleichzeitig ausführen zu können, dann ist es so, dass man einen Performance-Gewinn dabei hat, weil in dem Ein-Programm-Modell, das werden Sie sich vielleicht erinnern aus der Theorievorlesung Betriebssysteme, in dem Ein-Programm-Modell ist es ja so, das Programm läuft, dann macht es irgendeine I/O-Anfrage, ja, während die I/O-Anfrage läuft, kann es nichts tun und irgendwann ist das I/O-Zeug fertig und dann kann es wieder weiterrechnen und so weiter. Ja, und damit vergeuden Sie einen Großteil der potenziellen Rechenzeit, wo einfach nichts gemacht wird. Ja, und dieser alte Ansatz war dann eben von einem Single-Processing-Modell zum Multiprocessing-Modell zu gehen. Und die Idee ist eigentlich, dass immer, wenn so ein einzelner Prozess dann in einer I/O-Phase steckt, wo er blockiert ist, dass in der Zwischenzeit dann irgendwelche anderen Prozesse laufen können. Ja, und damit versuchen sie praktisch die Auslastung von so einer CPU nach oben zu treiben, dass sie nach Möglichkeit immer irgendwas Produktives tut. Und eine ganz ähnliche Idee hat man jetzt, wenn man sagt, man macht das mit virtuellen Maschinen, ja, anstatt hinzugehen und sagen wir mal 10 relativ klein dimensionierte Server physikalisch irgendwo hinzustellen, die dann in der Regel gut genutzt werden, manchmal nicht so gut genutzt werden und zu manchen Zeitpunkten vielleicht auch nicht ausreichen von ihrer Leistung her für das, was man eigentlich gerne machen würde, ist es besser, eine sehr starke Maschine zu haben, auf der sind dann 10 virtuelle Maschinen installiert. Danke. Und wenn jetzt auf 8 von diesen 10 Maschinen zum Beispiel nur gering performante Sachen irgendwie gemacht werden, ja, was also wenig Rechenzeit verbraucht, dann steht die restliche Rechenzeit für die anderen 2 virtuellen Maschinen zur Verfügung und da kann dann irgendwas mit ordentlich Leistung drauflaufen. Ja, also ein ähnlicher Ansatz wie der Übergang vom Single Processing zum Multiprocessing haben wir hier auch, wenn wir sagen, anstatt mehrere getrennte physikalische schwache Maschinen zu haben, nehme ich eine große und da packe ich dann virtuelle Maschinen drauf. Ein anderer Punkt ist, dass durch diese virtuelle Maschine wir eine einheitliche Hardware kriegen, weil die virtuelle Maschine präsentiert dem Gastsystem, was da läuft, präsentiert ja irgendwelche Hardware, die gar nicht vorhanden ist. Ja, virtuelle Festplatte, der Prozessor wird nicht wegvirtualisiert, also wenn Sie eine AMD-Prozessor haben, dann sehen Sie auch in der virtuellen Maschine eine AMD-CPU und entsprechende Intel-CPU und Sie sehen auch den richtigen Typ. Das ist aber in der Regel nicht so das Problem, weil die meisten Betriebssysteme ja mit allen gängigen CPUs, also Intel und AMD kompatiblen CPUs klarkommen. Aber zum Beispiel schon sowas wie, welche Netzwerkkarte ist da drin? Ja, oder welche Grafikkarte ist eingebaut? Da ist es ja relativ schwer, wenn man jetzt zum Beispiel ein Rechenzentrum hat und über die Zeit immer wieder neue Maschinen anschafft, dann wird man 3 Jahre später vielleicht nicht mehr denselben Netzwerkadapter kriegen, den man vorher hatte. Ja, das heißt, wenn Sie zum Beispiel Installationen so durchführen wollen, dass Sie ein fertiges Image haben, was Sie irgendwie automatisiert verteilen auf neue Maschinen, die Sie einbinden, dann müssen Sie im Prinzip das immer wieder aktualisieren, weil sobald neue Hardware reinkommt, müssen entsprechende Treiber drauf sein. Wenn Sie das Ganze mit virtuellen Maschinen machen, dann können Sie sehr lange ohne irgendwelche Aktualisierungen immer dasselbe Image verwenden, ja, weil sich diese virtuelle Hardware nicht ändert. Auch wenn einige Jahre vergangen sind oder so, das ist immer noch dieselbe virtuelle Hardware, die da vorhanden ist. auch wenn diese virtuelle Maschine tatsächlich auf einem ganz neuen PC läuft. Ja, Sie müssen also nur, wenn ein neuer PC kommt, da ein rudimentäres System drauf installieren. Das muss natürlich schon dann die konkrete Hardware unterstützen, aber viel mehr muss es nicht tun. Ja, und darauf wird diese Virtualisierungslösung dann installiert und dann können Sie wieder Ihre Standard-Images für zum Beispiel neue Server oder sowas da drauf packen. Ja, also insofern, das ist auch das, was dann unten beim Serverbereich nochmal separat steht. Man kann damit eine Konsolidierung erreichen und hat einfach wenige sehr starke Maschinen, auf denen man ganz viele von diesen virtuellen Maschinen installieren kann. Das Ganze lässt sich besser warten, als wenn Sie viele kleine Server in Ihre Racks irgendwie reinpacken. Und das hat ganz viele Konsequenzen. Das Backup wird unter anderem leichter, weil nicht etliche Maschinen separat ihre Daten irgendwo hinsichern, sondern sie sichern einfach diese virtuellen Plattendateien, die sie auf dem Rechner haben. Das macht das Ganze etwas übersichtlicher. Ein konkretes System, was Sie gerade haben, zu duplizieren, ist bei Virtualisierungslösungen besonders einfach. Sie kopieren, also Sie halten das System an und kopieren es dann einfach auf dem physikalischen Rechner. Also legen einfach eine Kopie von den dazugehörigen Dateien an. Das würde sogar funktionieren, wenn Sie den Rechner in Form von so einem Snapshot, also die virtuelle Maschine in Form von einem Snapshot angehalten haben. Das heißt, Sie haben auch noch ein Speicherabbild, was praktisch irgendwelchen geöffneten Anwendungen in einem laufenden Gastsystem entspricht. Das ist relativ leicht, da eine Kopie von einem funktionierenden System zu machen. Virtualisierungssoftware hat oft auch so ein Feature, dass man immer wieder mal einen Snapshot machen kann und wenn irgendwas kaputt konfiguriert wurde in der virtuellen Maschine, dass man dann zu einem definierten Zustand zurückkehren kann. Ja, dass man also das nicht wieder von vorne aufsetzen muss als leeres, frisches System, sondern einfach zurückgeht vor die letzte Softwareinstallation, vor die letzten Updates. Dann gibt es auch noch einen Sicherheitsaspekt. Ja, wenn man jetzt sagt, es laufen verschiedene Anwendungen klassisch auf einem großen Server, dann kann es sein, dass die sich irgendwie gegenseitig beeinträchtigen könnten. Ja, man will nicht, dass die eine Anwendung sieht, was die andere Anwendung gerade macht. Es ist zwar so, dass Sie bei jedem modernen Betriebssystem, das wäre jetzt wieder der Betriebssysteme-Theorie-Teil von vor drei Semestern, dass Sie also Schutz des Speichers haben. Ja, jeder Prozess hat seinen eigenen Adressraum und es gibt keine Möglichkeit für einen Prozess in den Adressraum eines anderen Prozesses reinzugucken. Ja, das haben Sie bei Speicherverwaltung, wenn Sie Paging-Verfahren und sowas gesehen haben, dann haben Sie darüber schon gesprochen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, wie Anwendungen Kenntnisse darüber gewinnen können, was ein anderes Programm gerade tut. Man kann zum Beispiel feststellen, welche Dateien geöffnet sind auf einem laufenden System. Und daraus lassen sich auch teilweise Rückschlüsse auf irgendwas ziehen. Wenn Sie jetzt sehen, welche offenen Dateien es im System gibt, welche Netzwerkverbindungen gerade aufgebaut sind, das kann man alles vermeiden, indem man jetzt hingeht und nicht mehr diese, sagen wir mal, fünf Serveranwendungen, die auf der Maschine laufen, direkt darauf laufen lässt, sondern man packt einfach fünf virtuelle Maschinen in das System und in jeder virtuellen Maschine läuft dann genau eine einzelne Serveranwendung. Ja, das ist dann von der Logik her dasselbe, als wenn Sie fünf getrennte PCs dahinstellen, fünf getrennte Server, die zwar übers Netzwerk verbunden sind, aber ansonsten physikalisch keine Verbindung haben, keinen gemeinsamen Speicher oder sowas. Ja, es ist so ein bisschen so eine Sandboxing-Idee, die also im Sicherheitsumfeld auch interessant ist. Ja?
Reden wir in der Vorlesung auch über diese virtuellen Switcher dann?
Also nur im Rahmen von, dass wir das jetzt brauchen, um das Ding einzurichten. Also in dem, was wir dann bei Linux-Administration machen, da ist Virtualisierung kein Thema mehr. Ja. Was wollte ich sagen? Dann ist es für Entwickler auch interessant, weil man häufig für verschiedene Plattformen irgendwas entwickelt, wobei Plattform nicht unbedingt heißen muss Windows und Linux und macOS, sondern Plattform könnte auch heißen drei verschiedene Windows-Versionen, ja, oder drei verschiedene Linux-Versionen oder vielleicht 32- und 64-Bit-Architektur Das könnte man auch als verschiedene Plattformen betrachten. Ja, es hängt halt davon ab, was das Ziel ist bei der Softwareentwicklung, wo eine Anwendung drauf laufen soll. Dann kann man sich mit Hilfe von virtuellen Maschinen für alle zu unterstützenden Szenarien entsprechende Umgebungen einrichten. Und es ist natürlich deutlich komfortabler, einfach am Rechner zwischen verschiedenen virtuellen Maschinen hin und her zu schalten, da jeweils eine neue Version der neu gebauten Software zu installieren und zu gucken, ob das läuft, als wenn sie mehrere Rechner da stehen haben und das auf denen machen, oder noch schlimmer, so ein Multiboot-System, wo sie das runterfahren und neu starten. Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im privaten Bereich Softwareentwicklung machen, dann haben Sie zu Hause in der Regel nicht 10 Rechner stehen, wo Sie Ihre 10 Betriebssysteme drauf haben, wo das drauf laufen soll, sondern Sie können das dann einfach mit der Hilfe machen. Und ein weiterer Punkt, den ich hier ganz unten noch drauf habe, ist auch Legacy Support, wenn Sie einfach Sachen auf uralt Betriebssystemen irgendwie laufen lassen wollen. Also es gibt immer noch Unternehmen, wo zum Beispiel irgendwelche ganz alten MS-DOS-Programme im Einsatz sind, die jetzt in diesem Eingabefenster von Windows nicht mehr gescheit laufen, weil weiß der Henker was, warum das nicht mehr funktioniert, die aber auf einem Original MS-DOS immer noch super laufen. Und dann ist es eine Möglichkeit, einfach in einer virtuellen Maschine halt schnell ein MS-DOS zu installieren und da die alte Anwendung weiter zu betreiben. Ja, und warum machen wir das im Rahmen dieser Vorlesung? Warum werden wir gleich eine Virtualisierungssoftware installieren? Es ist so, ich könnte Sie natürlich auch bitten, auf Ihrem Notebook irgendwie zusätzlich ein Debian-System zu installieren. Ja, aber das würde Sie wahrscheinlich nicht freuen, weil dann müssten Sie den Rechner umpartitionieren, also das Windows-System irgendwie kleiner machen, Platz schaffen dafür. Selbst wenn Sie sowieso schon auf einem Linux-System unterwegs sind, ist es keine gute Idee, weil wir auch Dinge ausprobieren werden, die vielleicht ein bisschen destruktiv sind, also die irgendwas zerstören, also potenziell zerstören können an dem Linux-System, nicht an der Hardware, aber an der Konfiguration. Und das empfiehlt sich nicht, das an einem Produktionssystem zu machen, wo Sie noch was anderes mit tun wollen. Ja, deswegen ist es die einfachste Lösung, wenn wir alle dieses gleichartige Debian-System dann installieren, und dann weiß ich auch, dass das, was ich Ihnen vormachen werde, dass Sie das nachvollziehen können. Und wenn Sie sich das System irgendwie zerschießen, dann führen Sie einfach diese Standardinstallation, die wir heute machen, nochmal durch und können halt von vorne anfangen. Oder Sie legen direkt so ein Snapshot eben an, dass Sie praktisch eine Sicherungskopie davon haben. Ja. Also da kann man dann nichts ruinieren, und es wird für uns einfach einfacher, dass alle auf demselben Stand sind. Dazu kommt noch, wenn Sie versuchen würden, auf Ihren Notebooks jetzt direkt Debian, also als echtes Betriebssystem, auf der Hardware zu installieren, dass da alle möglichen Probleme auftauchen könnten, dass vielleicht das WLAN nicht geht oder dass die da verbaute Grafikkarte nicht out of the box unterstützt wird. Und dann wären wir erstmal einen Tag lang mit Support beschäftigt, bis das überall zum Laufen zu kriegen ist. Während es überhaupt kein Problem ist, das in einer virtuellen Maschine zu installieren. Das geht einfach und funktioniert dann. Ja, ich habe hier nochmal, das ist eine Folie, die habe ich aus einem, das ist noch ein anderes Bild. Das ist einfach eine Grafik, die bei Wikipedia zu finden war. Die hat jemand für seine Diplomarbeit, glaube ich, erstellt, der Herr Hirschbach, genau. Hier kann man sehen, dass also die verschiedenen Arten der Virtualisierung auf unterschiedlichen Ebenen ablaufen. Wenn Sie wieder an die Betriebssysteme-Theorie zurückdenken oder an sowas wie Systemprogrammierung oder so, dann wissen Sie, dass generell diese Unterscheidung zwischen Kernel-Mode und User-Mode gemacht wird. Und im Kernel-Mode, wenn Sie da sind, dann sind Sie in der Regel privilegiert. Ja, es gibt auch diese Ring 0, Ring 3 Geschichte, wenn wir in der Intel-Architektur sind. Das heißt, Sie haben da nur die Möglichkeit, direkt die Hardware anzusprechen. Weil die Grundfunktion des Betriebssystems ist ja, so eine Abstraktionsschicht zu bieten, damit Anwendungen das Gefühl haben, dass sie den Rechner für sich alleine haben. Also so eine pseudo-exklusive Nutzung irgendwie möglich ist. Das einzelne Anwendungsprogramm soll nicht darüber nachdenken müssen, ob vielleicht noch eine andere Anwendung läuft, die jetzt zum Beispiel auch drucken will. Also klassisches Beispiel ist immer zwei Programme, die beide gleichzeitig drucken. In einer primitiven Lösungen würden irgendwie beide versuchen, an die Drucker-Hardware-Schnittstelle irgendwelche Druckdaten zu schicken, und der Drucker würde streiken und sagen, damit komme ich nicht klar, wenn ich von zwei Seiten gleichzeitig bedient werde. Ja, und deswegen macht das Betriebssystem, macht eine Abstraktionsschicht da rein und sagt der Anwendung, du sprichst überhaupt nicht mit dem Drucker, du sprichst nur mit mir, du schickst mir irgendwie generisch aufbereitete Druckdaten, und das Betriebssystem spricht dann mit dem Drucker, ja, und kann dabei unter anderem das Ganze auch noch in eine vernünftige Reihenfolge bringen. Ja, also es kann zwei Druckjobs parallel entgegennehmen von zwei Anwendungen, und dann wird halt irgendwie eine Entscheidung getroffen, wer zuerst fertig ist, wird dann wahrscheinlich auch zuerst ausgedruckt. Ja, jedenfalls kommen dann eben beide Ausdrucke vernünftig raus. Und genauso funktioniert das mit jeder anderen Art von Hardware. Es wird auch der Speicher virtualisiert, das ist diese Paging-Geschichte. Aus Sicht der Anwendung haben Sie so einen linearen Adressraum, meinetwegen 2 GB groß, den hat jede Anwendung und kann den so nutzen, als ob das Programm den gesamten physikalischen Rechner nutzen könnte. Ja, und tatsächlich wird es dann über Paging natürlich, über diese Seitentabellen wird es irgendwie umgesetzt. Und also diese ganzen Sachen, die unmittelbaren Hardwarezugriff nötig machen, die finden alle im Kernel-Mode statt. Und im User-Mode, da laufen normalerweise die Anwendungen, und da sind sie nicht privilegiert. Und wenn wir uns jetzt anschauen, fangen wir mal links an, das ist, wir fangen nicht links an, weil das ist Emulation, das ist nochmal was anderes. Nehmen wir erstmal diese Abbildung hier, Hardware Virtualization mit einer VMM, mit einem Virtual Machine Monitor. Dann ist es so, dass Sie, mache ich das hier am besten? Ja, es ist so, dass Sie diese Virtualisierungslösung als Software haben, die zunächst mal im User Mode läuft. Ja, das ist ein normales Programm, das aber mit Hilfe von irgendwelchen Treibern auch wieder in der Lage sein muss, in den Kernel Mode auf dem echten System zu schalten. Ja, und darauf diese Virtualisierungslösung, die stellt eben ein Abbild der tatsächlich vorhandenen Hardware, zum Beispiel in Form des Prozessors, zur Verfügung, ja, sodass das Gastsystem, was darin installiert wird, dann eben wieder das Gefühl hat, mit der gleichen Hardware zu arbeiten. Also es wird zum Beispiel, der Prozessor wird direkt durchgereicht, ist genauso sichtbar, ja, ist dasselbe Prozessormodell, hat die gleiche Anzahl Kerne und so weiter, wie es auf der tatsächlichen Maschine der Fall ist. Ja. Im Gegensatz dazu ist es bei der Emulation, da wollte ich aber eigentlich erst später zukommen. Ja, ich sage es nur kurz an der Stelle, weil es jetzt einfach auf der Folie auch schon mit drauf ist. Im Gegensatz dazu ist es bei der Emulation so, dass auch die CPU komplett in Software nachgebildet wird. Ja, der Unterschied ist, wenn in der Virtualisierungslösung, ja, wir das Gastsystem haben, und im Gastsystem läuft eine Anwendung, und diese Anwendung macht zum Beispiel irgendwelche Berechnungen. Ja, Sie haben ein Programm da drauf, das ist schon kompiliert und assembliert, liegt also als Maschinensprachecode vor, und das hat jetzt irgendwelche Prozessorinstruktionen, die Register addieren und irgendwas aus dem Speicher rausholen und so weiter. Diese Anwendungen oder diese Instruktionen, die werden sofort auf der echten physikalischen CPU ausgeführt. Ja, das heißt, Sie haben, solange Sie nicht irgendwas Privilegiertes tun wollen im Gast, haben Sie überhaupt keinen Zeitverlust. Also eine Anwendung, die zum Beispiel 5 Minuten lang nur irgendwelche Register addieren würde, die würde in dieser Virtualisierungsumgebung genauso schnell laufen, als wenn Sie die nativ direkt auf dem Rechner, auf dem physikalischen Rechner laufen lassen. Ja, weil diese Instruktionen einfach direkt auf der CPU ausgeführt werden. Im Gegensatz dazu, bei der Hardware-Emulation, das was da ganz links zu sehen ist, da funktioniert es so nicht, sondern da wird praktisch ja wie bei einem Interpreter das Ganze gemacht. Also da wird dieser Emulator hingehen und im Grunde die Funktionen der CPU nachbilden. Da wird also irgendwo ein Program-Counter verwalten und dann aus dem virtuellen RAM irgendwie die nächsten Bytes auslesen, um den nächsten Befehl zu erkennen, macht eine Dekodierung, ja, genauso wie die CPU das normalerweise tun würde, und tut dann irgendwas, was dem entspricht. Deswegen ist es bei Hardware-Emulation auch möglich, komplett fremde Plattformen zu emulieren. Also wenn Sie zum Beispiel so einen C64-Emulator haben, wo Sie einen alten Homecomputer mit nachbilden können, also auf einem normalen PC, um dann alte Homecomputerspiele nochmal auszuprobieren. Ja, das ist der klassische Fall von einem Emulator. Der Prozessor, der im C64 drin war, der hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit heutigen PC-Prozessoren. Und über Emulation ist es aber prinzipiell möglich, jede Art von Hardware praktisch nachzuahmen. Ja, im Gegensatz dazu bei der Virtualisierung ist diese Möglichkeit nicht da. Da haben Sie wirklich im Gastsystem sehen Sie dieselbe Architektur, ja, denselben Prozessor wie im Host-System. Ja, und deswegen ist es aber möglich, die Befehle einfach direkt ausführen zu lassen. Und problematisch wird es halt bei der Virtualisierung in dem Moment, wo Sie in dem Gastsystem irgendwas Privilegiertes machen wollen. Wie zum Beispiel irgendwelche Hardware direkt ansprechen. Und das muss, wenn das passiert, das muss halt von diesem Virtual Machine Monitor auch so ein bisschen in Richtung Überwachung, ja, der beobachtet die Ausführung des Systems, ja, das muss abgefangen werden und dann irgendwie an die tatsächliche Hardware weitergereicht werden. Ja. Und was Sie in der Mitte sehen, diese Säule, die etwas tiefer angeordnet ist, mit dem Xen-Logo drüber, da sind die Sachen eigentlich noch verwandter mit der rechten Säule, ja, also mit dieser Hardware-Virtualization-Säule. Der einzige Unterschied ist, dass wir da das Gastsystem anpassen müssen, damit es direkt mit diesem Hypervisor sprechen kann, weil hier keine physikalische Hardware nachgebildet wird. Ja. Aber da ist es auch so, also auch bei Xen ist es so, solange in dem emulierten oder in dem virtualisierten System nur User-Mode-Anwendungen laufen, die nichts Privilegiertes tun, werden die dazugehörigen CPU-Instruktionen direkt ausgeführt. Und das ist eigentlich das Ziel, was man immer hat. Man will ja die Performance-Verluste möglichst klein halten. Ja, also versucht man nach Möglichkeit eine Lösung zu haben, wo direkt die Anwendung laufen kann, als ob sie nativ auf dem Rechner laufen würde. Okay, das Ganze bringt dann eben ein Problem mit. Das ist jetzt ein bisschen das, was ich schon erzählt habe. Also normale User-Mode-Instruktionen, was die CPU angeht, das sind also unter anderem die ganzen arithmetischen und die logischen Instruktionen, na, Addition, die ganzen Floating-Point-Operationen, die Sie haben, Vergleichsgeschichten, auch Sprünge und so weiter, diese Dinge und sogar Speicherzugriff. Ja, die sind alle direkt ausführbar. Warum das sogar für Speicherzugriff geht, sage ich Ihnen gleich, weil ich eine Reihe Folien zum Thema Paging im Zusammenhang mit Virtualisierung vorbereitet habe. Weil zunächst mal ist es nicht offensichtlich. Der Speicher der virtuellen Maschine ist ja irgendwie was ganz anderes als der tatsächlich vorhandene physikalische Speicher, aber da gibt es einen Trick, mit dem das dann trotzdem direkt ausführbar ist. Ja, also diese Sachen sind gutartig und andere sind eben nicht so gut. Immer dann, wenn Sie ein Software-Interrupt, das ist im Prinzip ein System-Call, ja, wenn Sie sowas ausführen, dann würden Sie ja in den Kernel-Mode wechseln müssen und das darf an der Stelle so einfach nicht passieren. Ja, denn sonst würden sich praktisch, wenn Sie da wirklich in den Kernel-Mode wechseln könnten durch eine Instruktion, die im Gastsystem erfolgt, dann wäre es so, dass der Kernel des Gastsystems praktisch die gleichen Rechte hätte wie der Kernel Ihres Hostsystems. Also Sie hätten dann letzten Endes zwei Betriebssystemkerne laufen auf einer Maschine, die sich irgendwie in die Quere kommen, die beide direkt die Hardware ansprechen dürfen zum Beispiel. Das darf nicht sein. Ja, der Host, der also wirklich die Maschine betreibt, der muss die Kontrolle über die Hardware behalten und darf die auch nicht abgeben. Und da wird es eben etwas schwieriger und das ist der Punkt, wo man die Sachen abfangen muss und dann irgendwie übersetzen muss. Ja, also immer, wenn sowas passiert, dann spürt man, dass man in der Virtualisierung ist, weil an den Stellen wird es ein bisschen langsamer. Ja, und insofern, das ist einfach die Unterscheidung, man spricht dann auch von virtualisierbaren und nicht virtualisierbaren Instruktionen und diese nicht virtualisierbaren, das sind einfach welche, die müssen unterbunden werden und irgendwie abgefangen werden. Und wenn man diese Modelle hat, die es jetzt heute gibt, die eben Full Virtualization anbieten, dann ist praktisch die Aussage dahinter, es gibt gar keine nicht virtualisierbaren Instruktionen. Wir können das so hinbiegen, dass jede Instruktion praktisch zulässig ist, also dass beliebige Software ausgeführt werden kann. Okay, das Letzte, was ich als größeres Thema dann noch zur Paging, zur Virtualisierungsgeschichte habe, ist, dass ich kurz Ihnen zeigen will, wie dann Paging funktioniert. Dazu kurz eine Wiederholung. Das ist etwas, was Sie, wenn Sie sich zurückerinnern, schon gesehen haben in der Theorievorlesung Betriebssysteme. Ja, das war ja praktisch die... Ich weiß nicht, was Sie alles für Speicherverwaltungstechniken gesehen haben. Sie haben wahrscheinlich auch mit einfacheren Techniken angefangen, dass man irgendwie feste Speicheraufteilungen in so Partitionen von Speicher irgendwie macht. Ich weiß nicht, wer das gelesen oder wo Sie da die Veranstaltung hatten und was da drin war. Aber das ist ja praktisch die Spitze, wenn man so eine Entwicklung von verschiedenen Speicherverwaltungstechniken betrachtet, dann ist Paging das, was sich da durchgesetzt hat als am besten brauchbar und auch das, was alle Systeme heute machen. Ja, es kommt dann bei der Intel-Architektur noch Segmentierung dazu, das bringt aber keine echte Neuigkeit. Ja, also man kann Segmentierung auch ohne Paging machen, aber der wichtigste Ansatz ist eigentlich diese Paging-Idee, dass man eben hingeht und sagt, jedes Programm hat einen virtuellen linearen Adressraum. Ja, also das Programm glaubt irgendwie, dass es ab Speicheradresse 0 bis zu irgendeiner Grenzadresse bei 2 GB oder sowas, dass es diesen Speicher für sich zur Verfügung hat und durchgehend nutzen kann. Also es gibt keine Lücken. Ja, die alternativen Modelle... Ich hoffe, das sind Whiteboard-Marker. Ja. Die alternativen Modelle wären ja sowas, dass man, wenn das physikalische RAM ist, ja, dass man dann irgendwie sagt, ich habe hier einen Prozess P1 und der nutzt hier so einen Teil und dann vielleicht da hinten nochmal so einen Teil des Hauptspeichers, weil das Betriebssystem ihm das irgendwie zugeteilt hat. Und wenn Sie dann noch einen weiteren Prozess dazu nehmen, P2, der nutzt dann vielleicht hier die ganze Lücke und da auch nochmal einen Teil. Ja, und wenn Sie jetzt immer wieder neue Prozesse starten und wieder freigeben und die Prozesse auch noch dynamisch zusätzlichen Speicher anfordern können, dann entsteht da so eine Fragmentierung, wie man das von der Festplatte kennt. Ja, das ist also sehr unübersichtlich, weil in diesem primitiven Modell muss praktisch der Prozess wissen, dass er diesen Block hat und dass er diesen Block hat und dass vielleicht noch welche dazukommen. Ja, und wenn Sie jetzt vorstellen, dass das nicht nur Daten sind, sondern auch Code, dann müssen also Programmsprünge praktisch von hier nach da irgendwie stattfinden und das Dazwischenliegende überspringen. Also das ist ganz hässlich, aber so hat es ganz am Anfang funktioniert, bevor man Paging konnte. Ja, und also das macht man heute nicht mehr, sondern stattdessen macht man eben Paging und sagt einfach, nein, ich will diese Sichtweise gar nicht haben, sondern ich sage, ich habe meinen virtuellen Adressraum, der ist durchgezählt, jede Adresse, die es da gibt, kann ich auch nutzen. Und mit Hilfe einer Seitentabelle wird das Ganze dann abgebildet, eben auf verschiedene Rahmennummern. Diese Rahmen, die liegen jetzt wirklich im Hauptspeicher, im physikalischen Speicher. Der kann auch kleiner sein als der virtuelle Speicher, den so ein Prozess zu glauben hat, zu glauben hat. Letzten Endes findet on the fly, wenn ein Speicherzugriff stattfindet, eine Adressübersetzung mit Hilfe der Seitentabelle statt. Ja, und damit es möglich ist, braucht man halt eine CPU, die diese Memory Management Unit eingebaut hat. Das heißt, die CPU muss diese Adressübersetzung unterstützen, ansonsten geht das nicht. Wenn Sie also eine ausreichend alte Architektur nehmen, wo die Prozessoren noch keine MMU hatten, dann können Sie Paging gar nicht machen. Ja, also das setzt voraus, dass die Architektur halbwegs aktuell ist. Und es ist jetzt so, jedes Mal, wenn Sie den Prozess austauschen, also wenn der Scheduler sagt, jetzt ist mal ein anderer Prozess dran, dann muss natürlich diese Seitentabelle auch ausgetauscht werden, weil die Seitentabelle ist eine individuelle Eigenschaft eines Prozesses. Ja, diese Zuordnung von virtuellen Adressen zu physikalischen Adressen und das wird dann eben getauscht bei jedem Prozesswechsel. Und das ist so der, ja, und dann kann es auch schon mal passieren, dass Sie einen Page-Fault kriegen. Da erinnern Sie sich vielleicht auch dran. Page-Fault heißt, in dieser Tabelle ist überhaupt kein Eintrag für eine bestimmte Seite drin. Ja, also irgendeine von den virtuellen Adressseiten, die ist gar nicht vorhanden, die ist ausgelagert auf Platte. Wenn Sie da was lesen oder schreiben wollen, dann kommt es zu einem Page-Fault, dann kommt der Page-Fault-Händler, der muss dann irgendwie eine Seite verdrängen, da haben Sie diese Seitenverdrängungsverfahren vielleicht noch in Erinnerung. Irgendwie wird Platz geschaffen im RAM und dann wird die Seite aus der, von der Festplatte nachgeladen, Seitentabelle aktualisiert und dann kann es weitergehen. Das war so das Prozedere beim Paging. Und das werden wir uns dann nach der Pause anschauen, wie sich das verändert, wenn wir jetzt mit Virtualisierung arbeiten, und werden sehen, es ändert sich eigentlich gar nicht groß. Es ist relativ leicht, das Ganze umzusetzen bei Virtualisierung. Bis dahin noch Fragen? Ja, dann machen wir jetzt die Viertelstunde Pause, also bis, ja, wir sind 2 Minuten über der Zeit. Entsprechend fangen wir 2 Minuten später wieder an.